A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F, G, H.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
Und mein Name ist Daniel.
Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen, immer abwechselnd. Und auch so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird, um das Ganze spannend zu halten hier.
Richtig.
Und ich hoffe, es gelingt uns auch. Weil wenn ich mich selber anhöre, denke ich mir immer so, mach's aus.
Ja. Lieber. So, als Podcaster erlebt man dann dieses Imposter-Syndrom ganz schön heftig, ne?
Oh ja. Oh ja. Habe ich eigentlich bei jeder Folge.
Ja, ich auch.
Bei jeder Folge denke ich mir so, ach, so ein Schmarrn. Aber meistens stellt sich dann raus, dass die Leute eh zufrieden sind.
Ja.
So auch geschehen bei der Folge von letzter Woche. Ich stehle jetzt einfach hier deine Überleitung.
Naja, mach mal. Aber ich sag dir dann, worum es ging.
Ja, Daniel, über was habe ich denn letzte Woche gesprochen?
Letzte Woche hast du von einem Mann gesprochen, der eine Reise angetreten ist, die sich ein bisschen anders entwickelt hat, als er es ursprünglich geplant hatte.
Ja.
Der Erwin Kreuz.
Ganz genau, Erwin Kreuz, der wahrscheinlich berühmteste Tourist in Bangor, Maine. Mir ist aufgefallen, irgendwann im Nachhinein, dass sie wahrscheinlich auch ein bisschen genauer erklären hätte können, wo Bangor, Maine liegt. Ja? Und dass es nicht Bangor in Nordirland ist, was vielleicht viele anfangs gedacht haben. Aber warum Bangor in Nordirland? Aber na, Bangor, Maine an der Ostküste. Ja, na, es ist schönes Feedback kriegt auch. Also vielen Leuten hat diese Geschichte gefallen. Und wir haben ja aufgerufen dazu, dass Leute, die vielleicht aus der Gegend kommen, dass sie sich umhören.
Ja.
Ja, ob sie vielleicht wissen, was aus Erwin Kreuz wurde, seit nicht mehr über ihn geschrieben wurde, Ende der 1970er Jahre. Und wir haben da auch viel Hinweis gekriegt, also Leute auch, die aus der Gegend kommen und gesagt haben, sie haben sich ein bisschen umgehört und haben auch Bekannten und Verwandten und sonst wie erzählt. Wir haben jetzt auch nicht mehr über Erwin Kreuz und seinen Verbleib gelernt in der Zwischenzeit, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, vielleicht kommt es noch.
Ja, und wir haben vor allen Dingen viele Infos darüber, wo man gucken könnte und wie so die Datenschutzbestimmungen sind. Also da haben uns einige geschrieben, die sich da auskennen. Also ich denke, da kommt man schon ein bisschen weiter.
Ja, schauen wir mal.
Ja, mal gucken, ob wir irgendwann noch eine zweite Folge über Erwin Kreuz machen.
Ja, vielleicht machen wir irgendwann einmal, erweitern wir unser Angebot und können auch so quasi was wurde aus Folgen machen. So eingestreute Zusatzfolgen oder sowas.
Gute Idee.
Gut, Daniel, ansonsten denke ich, können wir jetzt übergehen zum eigentlichen Hauptteil dieser Folge, nämlich einer Geschichte. Und nachdem ich letzte Woche eine erzählt habe, bedeutet das, dass du diese Woche eine erzählen wirst. Und deswegen frage ich dich, Daniel, was für eine Geschichte hast du mitgebracht?
Richard, kannst du dich erinnern, als wir diesen Podcast hier noch bei dir in der Küche aufgenommen haben, da gab es immer mal wieder so störende Geräusche.
Ja, Kühlschrank.
Kühlschrank zum Beispiel, genau. Wir sind da bei dir in der Küche gesessen, haben manchmal den Kühlschrank ausgemacht oder wahrscheinlich sogar fast immer.
Ja.
Und ich hoffe, du hast den immer wieder angemacht und nicht vergessen.
Ich habe dann, so wenn die Nahrungsmittel dann schon ein bisschen komisch geschmeckt haben, habe ich mir so gedacht, vielleicht sollte ich endlich den Kühlschrank wieder einschalten.
So, ach, war wieder eine Aufnahme, war wieder eine Podcast-Aufnahme. Aber es gab noch ein Nebengeräusch neben dem Kühlschrank, das wir ab und zu mal hatten. Kannst du dir vorstellen, was ich meine?
Das Aquarium.
Genau, wir haben das Aquarium, das haben wir ab und zu mal bei einigen Aufnahmen, da hast du die Stromversorgung gekappt.
Ja, für die Sauerstoff, also für die Pumpe. Ja, die Fische mögen es mir verzeihen, aber sie haben es alle überlebt.
Ich nehme an, das Aquarium gibt es immer noch?
Ja, ja.
Gibt es einen besonderen Fisch, den du da im Aquarium hast?
Eigentlich so richtig besonders nicht. Es gibt zwei, den Namen mir jetzt nicht einfallen, aber die sind so aalartig, die sind die ältesten. Aber ansonsten keinen wirklich außergewöhnlichen.
Aber beschäftigst du dich so, ich weiß ehrlich
Dornaugen
gar nicht.
Heißen sie, Dornaugen.
Jetzt Dornaugen, okay.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, wie das ist. Beschäftigst du dich so ab und zu mal mit dem Aquarium, außer das mal zu reinigen?
Nein, weil es ist streng genommen nicht meines.
Okay. Ja.
Ich habe es, sagen wir so, ich habe initiiert, dass es bei uns, bei uns landet, aber es ist nicht meine Leidenschaft. Aber ich kümmere mich auch drum. Ja, also wir kümmern uns beide drum, aber es ist eher nicht mein Hobby.
Okay. Du fragst dich natürlich, warum will ich das wissen, ne?
Schon.
Also sprechen wir heute vielleicht über die Geschichte des Aquariums?
Vielleicht. Vielleicht sprechen wir über die Geschichte der Zierfische.
Ja, das tun wir. Wir sprechen über die Geschichte des Aquariums, auch über die Geschichte der Zierfische. Das ist aber nur ein kleiner Teil meiner eigentlichen Geschichte.
Okay.
Wir sprechen nämlich heute über ein Tier. Und nicht irgendein Tier, sondern wir sprechen heute über die erste nicht-europäische Aquarientierart, der Nachzucht in Europa gelungen ist. Und das ging Hand in Hand mit der Verbreitung von Aquarien. Dieses Tier, um das es heute geht, ist sehr verbreitet in Aquarien. Nicht nur in Aquarien zu Hause, sondern dieses Tier wird auch häufig in Laboren eingesetzt.
Aha.
Also wird viel in der Forschung verwendet. Nicht so oft wie die Drosophila melanogaster, die Fruchtfliege. Das war eine meiner ersten Geschichten, die ich hier im Podcast erzählt habe, Folge Nummer 8, Herr der Fliegen. Da geht es um die Geschichte der Fruchtfliege als Labortier. Und dieses Tier, um das es heute geht, gehört zu den wichtigsten Forschungsobjekten der Biomedizin. Aber die Situation ist, dass dieses Tier sehr verbreitet ist, weltweit in vielen Aquarien lebt und dennoch aber akut vom Aussterben bedroht ist. Seit 2006 gilt die Tierart als critically endangered, denn es gibt nur einen Ort auf der Erde, wo diese Tiere natürlich vorkommen.
Aha.
Und die Wildpopulation wird geschätzt auf so um die 1000 Individuen. Die Art ist nämlich endemisch, also so wird das genannt, wenn ein Tier oder eine Pflanze nur in einem sehr begrenzten Gebiet vorkommt. Und unsere Tierart kommt ausschließlich in den Kanälen und Feuchtgebieten von Xochimilco vor, einem Gebiet am südlichen Rand von Mexiko-Stadt.
Ha.
Nach okay. dieser langen Einleitung, Richard, um welches Tier, glaubst du, handelt es sich?
Ich habe keine Ahnung. Das Erste, was mir eingefallen wäre, wäre der Guppy gewesen, weil die sich so schnell vermehren.
Ja.
Und ich dachte, die eignen sich gut für die Forschung. Aber ansonsten bin ich nicht sehr bewandert, muss ich ganz ehrlich sagen, was die unterschiedlichen Zierfische angeht.
Ja, ich habe das mit den Fischen, das hatte ich vielleicht ein bisschen auf die falsche Fährte gebracht.
Ah, es ist kein Fisch.
Es ist nämlich ein Aquarientier, aber es ist kein Fisch.
Eine Schnecke.
Es ist, es geht um den Axolotl.
Ah, Axolotl, ja.
Ambostyma mexicanum.
Verstehe.
Weißt du, wie die ausschauen und was weißt du über Axolotl?
Ich muss da ganz ehrlich sagen, meine erste Assoziation mit Axolotl ist das Buch Axolotl Roadkill von Helene Hegemann heißt sie, oder?
Ja, genau.
Das ist das Einzige, was mir einfällt und ich habe mich damals schon gefragt, was ist eigentlich ein Axolotl? Und habe es nie nachgeschaut.
Du fragst dich also seit einigen Jahren.
Also ich habe das Buch nicht gelesen, ich kenne es auch, ich kenne den Namen und ich kenne die Geschichte rundherum und den Skandalen und all diese Geschichten. Aber ich, so funktioniert mein Hirn. Ich sehe Sachen und denke dann jahrelang drüber nach, ohne einfach Google anzumachen oder in Google einzutippen, was genau ist ein Axolotl.
Dann werde ich das heute beantworten. Dann hast du dir die Google-Arbeit, Richard.
Ja.
Also der Axolotl ist ein wahnsinnig spannendes Tier. Der Axolotl ist ein Schwanzlurch aus der Familie der Querzahnmolche. Damit kannst du dir wahrscheinlich aber auch noch nicht so viel mehr darunter vorstellen. So ein Axolotl ist ungefähr 25 cm lang, ist, wenn er natürlich vorkommt, dunkelgrau oder braun, wird aber inzwischen in einigen Farbvarianten gezüchtet. Und sehr charakteristisch sind die jeweils drei Kiemenäste, die rechts und links vom Kopf des Tiers so abstehen. Und so kennt man die, also die sind quasi so langgezogen und am Kopf, deshalb schauen die quasi auch so lustig aus, weil die haben dann eben diese Kiemenäste rechts und links und die schauen ein bisschen aus, als würden sie lächeln. Und die Axolotl stellen die Naturforscher in Europa vor einige Rätsel und über die werden wir jetzt sprechen.
Okay.
Die Tiere kommen nur in einem kleinen Gebiet in Mexiko vor, das heißt in Europa sind sie zunächst mal unbekannt. Und im Gebiet des heutigen Mexikos kennt man sie natürlich aber halt schon sehr lange. Also übersetzt heißen die da bei den Azteken übrigens Wassermonster. Und die wurden da wohl auch gegessen, also waren so eine Delikatesse. Und die ersten Exemplare bringt ein Naturforscher von einer seiner Expeditionen mit nach Europa. Und richtig, es ist Alexander von Humboldt. über Alexander von Humboldt, also über ihn und seine Reisen, haben uns Jasmin und Lorenz vom Podcast Bugtales in Folge 257 mal mehr erzählt. Mhm. Und Alexander von Humboldt ist in den Jahren 1803, 1804 in Mexiko unterwegs und sammelt dort zwei Axolotl. Und die schickt er nach Paris, und zwar ins Naturhistorische Museum zu Georges Cuvier. Mhm. Und die beiden Exemplare kommen da natürlich nicht lebend an, sondern die sind eingelegt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, die sind zu einer Alkohollösung eingelegt. Mhm. Und das Naturhistorische Museum in Paris war zu dem Zeitpunkt eine der wichtigsten Forschungseinrichtungen überhaupt. Mhm. Also da war zum Beispiel Teil des Museums war auch der Zoo. Das ist der älteste wissenschaftlich geleitete Zoo der Welt. Und der Cuvier, der hat jetzt also zwei Axolotl vor sich. Es sind zwei Weibchen. Aber das Alter der beiden Tiere kann er nicht so richtig bestimmen. Und jetzt wird jetzt eine wichtige Frage, denn Axolotl sind Amphibien. Und weißt du, was das Besondere bei Amphibien ist?
Dass sie am Land und im Wasser leben können.
Genau, also Amphibien sind Tiere, die zwar an Land leben, sich aber nur in Gewässern fortpflanzen können. Mhm. Und es läuft meistens so ab, dass die Tiere ihre Eier im Wasser ablegen. Dann schlüpft so eine Larve, und die Larve, die hat Kiemen, sodass sie also im Wasser atmen kann. Und dann allerdings kommt es zu einer Metamorphose, und daraus entsteht dann ein Tier, das mit einer Lunge atmet und dann an Land leben kann. Mhm. Also am bekanntesten oder die, die man wahrscheinlich am besten kennt, sind Frösche. Bei denen kennt man die Kaulquappen, das sind die Larven, die kiemenatmend sind und im Wasser leben. Und dann kommt eben die Metamorphose, und es entsteht der lungenatmende Frosch. Mhm. Und diese Entwicklung ist auch für Schwanzlurche typisch. Und unser Axolotl gehört ja auch zu den Schwanzlurchen. Das heißt also, der Cuvier, der hat jetzt also diese beiden Tiere vor sich, und er versucht herauszufinden, ob es sich um ausgewachsene Tiere handelt oder ob es Larven sind. Mhm. Und es sieht eigentlich aus, als wären es Larven, weil diese beiden Tiere haben Kiemen und Lungen, aber die Kiemen sind eben ja immer noch dran an diesem Tier. Also das eigentlich sieht dieses Tier aus, als wäre es noch im Larvenstadium. Also es könnte also sein, dass die ihre Kiemen noch verlieren und eine Metamorphose noch folgt. Es könnte aber auch sein, dass es schon geschlechtsreife Tiere sind. Und er glaubt Ersteres. Also er glaubt, dass es sich um Larven handelt, und zwar Larven eines Salamanders. Aber das zu überprüfen ist jetzt schwer, beziehungsweise für ihn quasi unmöglich, weil er hat ja nur diese beiden toten Exemplare vor sich liegen. Und im Laufe der Jahre kommen immer mehr Axolotl nach Europa. Aber keine lebenden Exemplare, sondern halt auch Tote, die quasi auf so Expeditionen gesammelt werden und dann nach Europa geschickt werden. Und bei einigen dieser Exemplaren fällt auf, dass die ausgebildete Geschlechtsorgane haben. Und deshalb gehen die Forscher dann eigentlich davon aus, dass es ausgewachsene Tiere sind und dass diese Axolotl, die sie da sehen, nicht mehr im Larvenstadium sind. Mhm. Und jetzt springen wir ins Jahr, also die ersten Axolotl kommen ja 1804 nach Paris, und jetzt springen wir ins Jahr 1864. Dieses Jahr 1864 ist quasi wichtig für die Axolotl-Geschichte, weil endlich gibt es jetzt die Möglichkeit, die Theorien über die Axolotl am lebenden Tier zu überprüfen. Es treffen nämlich 33 schwarze und ein weißer Axolotl in Paris ein, und zwar lebend.
Wenn du so sagst, sie treffen dort ein, nehme an, dass sie von den entsprechenden Forschern hingeschickt worden sind, oder?
Wie die nach Paris kommen, werden wir uns gleich anschauen, denn das ist auch eine sehr interessante Geschichte. Aus diesen 34 Axolotln wird sich in den folgenden Jahrzehnten eine riesige europäische Axolotl-Population entwickeln, die aus mehreren 10.000 Exemplaren besteht und sich über ganz Europa verbreitet. Mhm. Denn wir wissen, dass bis 1914 keine weiteren Exemplare nach Europa gekommen sind. Wie konnte jetzt aber aus diesen 34 Tieren so eine große Population entstehen, wo die Tiere doch eigentlich ja einen sehr speziellen Lebensraum haben? Und das gelingt durch die Aquarien, die sich ab 1850 aus England kommend auf dem europäischen Festland verbreiten. In England sind sie schon seit den 1830er Jahren im Trend. Da entwickelt zum Beispiel der Chemiker Robert Warrington ein Balanced Aquarium. Und Balanced deshalb, also weil die Idee ist, die er hat, dass Pflanzen und Tiere so in einem Verhältnis im Aquarium stehen, dass sich Sauerstoff und Kohlendioxid so die Waage halten, sodass man das Wasser nur ganz selten tauschen muss. Und die Idee war bei ihm, dass sie die Welt im Kleinen nachzubilden und so naturnah und dieses System so selbstgenügsam wie möglich zu bauen. Und was man in England vor allen Dingen gebaut hat, waren, dass man so die englischen Küsten nachgebaut hat. Also das waren so Meerwasser-Aquarien. Mhm. Und in England an Meerwasser zu kommen, ist jetzt nicht das große Problem. Am europäischen Festland war das allerdings schon ein bisschen anders. Und es kommt ein Problem hinzu, das man vielleicht nicht gleich am Schirm hat, nämlich das staatliche Salzmonopol. Es gibt einen Bericht, den ich gelesen habe, da wollte jemand Meerwasser nach Prag verschicken und das wurde dann vom Zoll beschlagnahmt, weil es hieß, aus dem Meerwasser könnte man ja Salz gewinnen.
Konsequent.
Richtig. Deshalb hat sich in Europa nicht die Meerwasser-Aquaristik durchgesetzt, sondern Süßwasser-Aquarien.
Ah.
Und die Verbreitung des Axolotl und der Aquarien geht jetzt quasi Hand in Hand. Der Axolotl wird zum ersten nicht einheimischen Tier der Aquarienmode im 19. Jahrhundert. Und an der Stelle sagst du vielleicht, Moment mal, was ist denn eigentlich mit dem Goldfisch? Und mal angenommen, du hättest gefragt, dann hätte ich geantwortet, du hast völlig recht, der Goldfisch kommt schon im 17. Jahrhundert aus China nach Europa.
Mhm.
Dort wird er schon ganz lange gezüchtet. Also der Goldfisch gilt als eines der ältesten bekannten Haustiere. Aber der Goldfisch wird erstens mal in Europa schon, weil er schon so lange da ist, mehr oder weniger als heimische Art wahrgenommen. Und der Goldfisch wird häufig nicht in einem Aquarium gehalten, sondern in so einem runden Wasserglas.
Ja.
Das ist nämlich so das Besondere am Aquarium. So ein Aquarium besteht ja nicht nur, da ist ja nicht nur Wasser drin, das in einem Behälter ist, sondern deshalb mussten wir sie auch vom Strom trennen. Ja, da geht es auch darum, die Wassertemperatur zu halten, um die Belüftung, um die Zufuhr von Sauerstoff und auch um die Überwachung des pH-Werts und solche Dinge. Da weißt du aber sicher mehr als ich.
Ja, ein bisschen. Also nicht viel mehr als das, was du gerade aufgezählt hast, aber ja.
Aber in der Frühzeit der Aquarien ging es nicht nur darum, eine Unterwasserlandschaft nachzubauen, was man heute nennen würde Aquaterrarien oder so. Also man hatte eigentlich Uferlandschaften nachgebaut. Später hat man sowas auch als Vivarium bezeichnet. Also wo du quasi auch Wasserteile hast, wo du aber auch so einen Uferbereich hast, wo die Tiere sich aufhalten können. Zunächst mal hat man da nur heimische Arten verwendet und dann kam aber das Axolotl gerade richtig. Und kurz darauf kam übrigens der erste nicht einheimische Aquarienfisch und beziehungsweise Zierfisch nach Europa. Weißt du, welcher Fisch das war?
Nein.
Der Paradiesfisch.
Ah.
Weiß nicht, ob du so einen auch hast.
Nein.
Und jetzt kommen wir mal zu der Frage, wie kommen eigentlich diese Tiere nach Frankreich oder nach Europa? Das ist nämlich eine sehr interessante Geschichte, die mir bislang so nicht klar war. Mexiko ist in den 1860er Jahren zwar keine Kolonie, steht aber faktisch unter dem Protektorat von Frankreich. Und dort wird 1864 eine wissenschaftliche Kommission gegründet. Und die Aufgabe dieser Kommission ist es, das Land wissenschaftlich zu erschließen. Also zum Beispiel zu kartografieren, die dort lebenden Tiere und Pflanzen zu erfassen. Und 15 Forscher werden dann ausgewählt und als Teil der Mission nach Mexiko geschickt. Und das Ganze läuft unter dem Stichwort Akklimatisierungskampagne oder das war eine Akklimatisierungsgesellschaft. Und ich weiß nicht, hast du dieses Wort schon mal gehört?
Nein.
Ich nämlich vorher auch nicht. Das ist nämlich sehr spannend, weil kannst du dir vorstellen, was so eine Akklimatisierungsgesellschaft macht oder was die will?
Nein, nicht wirklich.
Das Interessante ist, dass diese Akklimatisierungsgesellschaften zu dem Zeitpunkt, also Mitte des 19. Jahrhunderts, eigentlich überall in Europa gegründet werden. Und gut auf den Punkt bringt das 1859 in Berlin gegründete Zentralinstitut für Akklimatisation in Deutschland. Da heißt es nämlich, dass das Institut die Aufgabe habe, Zitat, Pflanzen und Tiere, die nicht unserem Vaterlande angehören, heimisch zu machen.
Ah. Irgendwo in meinem Hirn passiert gerade was, weil ich habe das Gefühl, dass mir das schon mal untergekommen ist, aber ich muss jetzt kramen. Aber red nur weiter.
Vielleicht fällt mir
sicher noch ein.
Ja. Also die hatten ja so die Idee, dass sie Tiere nach Europa bringen und dort oder Tiere und Pflanzen dort jetzt also hier heimisch machen oder hier anpflanzen.
Aha.
Das passiert überall in Europa, also stärker natürlich in Frankreich und England wegen der Kolonien. Und die hatten also einerseits so einen wissenschaftlichen Anspruch, also die wollten die Tiere und Pflanzen besser kennenlernen, aber andererseits hatte das auch so einen wirtschaftlichen Anspruch. Also die Hoffnung war es, dass sie Tiere und Pflanzen finden, die sich hier effektiver nutzen lassen.
Mir ist es eingefallen.
Ja.
Ich weiß jetzt, wo mir das unterkommen ist. Und zwar, als ich die Folge über das erste Nilpferd in Großbritannien.
Mm.
Da habe ich, glaube ich, erwähnt, dass, ich weiß jetzt nicht, ob es um Nilpferde per se gegangen ist, sondern grundsätzlich eben auch um diesen Versuch, Tiere oder Pflanzen und sonst wie zu finden, die die man Heimat, also beheimaten kann dann in England.
Ja.
Also was natürlich schwierig ist und bei Nilpferden. Und da ist es auch dann gegangen, dass es Nilpferde eigentlich schon gegeben hat, aber vor langer Zeit in England. Und dann war eine lange Pause, bis dann endlich wieder ein lebendes Nilpferd nach England gekommen ist. Aber ich glaube, in dem Zusammenhang ist man das auch runtergekommen mit dieser, weiß jetzt nicht, ob mit einer so einer Akklimatisierungs- oder Akklimatisationsgesellschaft, aber auch mit diesen Versuchen, Dinge quasi im Land so anzusiedeln. Ne?
Und das ist spannend, weil die wollen damit also auch so zum Beispiel die Landwirtschaft effektiver machen. Also sie wollen Pflanzen finden, die sich hier besser anpflanzen lassen und so. In Frankreich versucht man dann zum Beispiel auch Alpakas, Emus oder Kängurus auszuwildern, was natürlich nicht funktioniert. Es gibt auch beim Axolotl Auswilderungsversuche, unter anderem im Tessin und bei Neapel, aber ja, nachhaltig funktioniert das nicht. Und auf diese Weise kommt übrigens auch der Paradiesfisch nach Europa. Der französische Konsul, der gelangt als Ehrenmitglied der Akklimatisierungsgesellschaft an die Fische, die aus China kommen. Und 100 werden nach Frankreich gebracht, 29 davon kommen lebend in Paris an und werden dann als Makropod oder Paradiesfisch bezeichnet. Und von da verbreiten die sich dann in ganz Europa, in Deutschland eben als Makropoden oder Großflosser. Aber zurück zu den Axolotln. Es kommen also 34 dieser Axolotl lebend an im Naturhistorischen Museum, eben aus dieser Akklimatisierungsgesellschaft, die eben mit 15 Forschern nach Mexiko gefahren ist und hat, die haben jetzt eben diese 34 Exemplare nach Frankreich geschickt. Und dort jetzt am Naturhistorischen Museum gelingt es, die zu vermehren. Der bedeutendste Axolotl-Forscher zu dieser Zeit wird der André Dumeril. Die müssen erstmal ein wenig rumprobieren. Also die wissen ja quasi nicht, was ist die optimale Wassertemperatur, was fressen die am liebsten und so. Und nach einer Weile gelingt es aber und gerade dieser Dumeril, der ist sehr erfolgreich in der, ja, in der Vermehrung der Axolotl. In seinem Nachruf heißt es dann, Zitat, es gelang ihm, die kiementragenden Individuen dieser Art bis zu dem Punkt zu vermehren, dass es ihm möglich war, die Aquarien fast aller Naturhistoriker von Europa mit Axolotln einzudecken. Und das ist auch nicht übertrieben. Also es gibt viele Briefwechsel sind von ihm belegt, wo man einfach sehen kann, dass ganz viele ihn besucht haben oder er die Axolotl auch hingeschickt hat. Also manche haben ihn besucht, haben dann Axolotl mitgenommen oder eben er hat sie dann verschickt. Und so verbreiten die sich dann eben in ganz Europa. Und jetzt ist natürlich die Hoffnung, dass sie endlich die Forschungsfrage lösen können, die seit mittlerweile Jahrzehnten im Raum steht. Ist der Axolotl jetzt eine Larve oder ist er ein ausgewachsenes Tier? Und die Sache schaut auch erstmal eindeutig aus. Ja. Die Tiere sind zwar larvenähnlich in ihrer Anatomie, aber sie vermehren sich, sodass es sich offensichtlich um ausgewachsene Tiere handelt. Mhm. Und der Dumeril, der kann auch zeigen, dass sie sowohl mit den Kiemen als auch mit den Lungen atmen können. Und dann passiert was Unerwartetes. Eines der Tiere verändert sich auf einmal. Die Kiemen verschwinden, der Rücken, der Schwanz verändert sich, auch die Kopfform verändert sich und die Haut bekommt so gelblich-weiße Flecken. Und es passiert dann bei noch einigen weiteren Tieren, aber nur bei sehr wenigen. Also von der ersten Generation, die in Paris ankommen, betrifft es nur 6 Tiere. Und nach Ende dieser Verwandlung haben sich diese Tiere offensichtlich von Wassertieren zu Landtieren verwandelt. Von diesen kiemenatmenden Axolotln sind sie zu lungenatmenden Querzahnmolchen geworden. Und jetzt ist natürlich weiterhin die Frage, was ist denn jetzt? Also jetzt haben sie zwar eigentlich die Frage geklärt, aber jetzt kommt das nächste Rätsel. Was hat es denn jetzt mit dieser Verwandlung auf sich? Es gibt also offenbar Larven, die sich fortpflanzen können und einige Tiere, die sich in Landtiere verwandeln. Und obwohl sie jetzt die lebenden Tiere beobachten können, bleibt die Frage, ob es sich jetzt um eine neue Art handelt oder ob die Axolotl doch Larven sind, offen. Und in den nächsten Jahrzehnten werden dann einige Thesen entwickelt rund um den Axolotl. Also manche nutzen dann zum Beispiel auch den Axolotl, um alternative Evolutionstheorien zu untermauern. Aber es ist eine Forscherin, die heute fast in Vergessenheit geraten ist und es gibt nicht mal einen Wikipedia-Artikel zu ihr. Also falls da wer Literatur braucht, ich kann ihr gerne weiterhelfen, Klammer zu. Diese Forscherin leistet Pionierarbeit mit Experimenten, die sie durchführt. Es geht um Marie von Chauvin. Marie von Chauvin wurde 1848 in Berlin geboren und die hatte keinen Zugang zu einer Universität, hatte aber Kontakt zu Zoologen. Und so hat sie sich dann im Privatstudium die zoologischen Fachkenntnisse und wissenschaftlichen Arbeitsmethoden beigebracht und hat dann eigene Forschungen betrieben. Mhm. Und im Jahr 1874 beginnt sie dann ihre Arbeit zur Metamorphose der Axolotl. Anfangs noch in Zusammenarbeit mit einem Zoologen, mit dem August Weismann. Und sie verfolgt dann diese Axolotl-Forschung über fast 10 Jahre. Und ihre Experimente an den Axolotln und anderen Amphibien sind bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein wichtige Vorbilder für die experimentelle Forschung der Zoologie. Sie versucht nämlich jetzt in ihren Experimenten diese Metamorphose der Axolotl selber herbeizuführen. Das haben eigentlich auch schon einige vor ihr versucht, auch der Dumeril versucht es, aber der scheitert an dieser Sache. Und was sie anders macht, ist, dass sie die Tiere sehr genau beobachtet. Also sie schaut erstmal diesen Tieren über einen längeren Zeitraum einfach nur zu und studiert ihr Verhalten. Und ihr fällt dann zum Beispiel auf, dass ein Tier häufiger an die Wasseroberfläche kommt als die anderen. Und dieses Tier nimmt sie dann und setzt es dann in ein anderes Aquarium, das so aufgebaut ist, dass der Axolotl eben beides haben kann. Dass er zum einen vollständig unter Wasser leben kann, dass er aber auch komplett an die Luft gehen kann, weil sie da so Sand aufgeschüttet hat. Mhm. Und das Tier nimmt es dann auch an und es beginnt sie zu verändern. Und jetzt geht sie quasi im Experiment noch einen Schritt weiter. Sie senkt jetzt den Wasserspiegel in diesem Aquarium immer mehr, sodass dieser Axolotl gezwungen ist, auf die Luftatmung zu gehen und nicht mehr unter Wasser kann. Und darauf beginnen sich jetzt die Kiemen dieses Axolotl zurückzubilden und das Tier verlässt das Wasser und versteckt sich dann in diesem, sie hat dann noch so feuchtes Moos, im feuchten Moos. Und innerhalb von 4 Tagen ist die Metamorphose abgeschlossen und sie beschreibt jetzt, dass dieses Tier nicht mehr aussieht wie ein Axolotl, sondern wie ein Landsalamander. Mhm. Das habe ich vorhin nicht gesagt. So ein Querzahnmolch kannst du dir vorstellen, wie so ein Salamander im Grunde sieht er dann aus. Und ihre Experimente sind so erfolgreich, dass sie es wirklich schafft, die Metamorphose bei allen Tieren anzuregen, wenn sie das will. Mhm. Und daraufhin modifiziert sie dann auch die Experimente. Also ab jetzt ist klar, alle Tiere können sich verwandeln. Ihr gelingt es inzwischen mühelos. Noch ist aber unbekannt, ob diese Querzahnmolchform sich auch vermehren kann. Also handelt es sich quasi dabei jetzt um eine Form, die wiederum sich vermehren kann wie die Larven oder können die sich jetzt eben nicht mehr vermehren? Und auch das gelingt ihr. Also auch diese lungenatmende Variante der Axolotl, auch die können sich vermehren. Und sie ist die Erste, die das zeigen kann. Und da gelingen ihr jetzt auch so außergewöhnliche Experimente. Zum Beispiel wandelt sie Versuchstiere um, aber nur bis zu dem Punkt, an dem sie so eine Zwischenform sind, zwischen Axolotl und Querzahnmolch. Und 4 Tiere hält sie über einen Zeitraum von über 3 Jahren in diesem Zwischenstatus. Also die Tiere leben am Tag an Land und in der Nacht im Wasser. Und sie macht also fast 10 Jahre lang diese Versuche mit den Axolotln. Und sie ist quasi im Grunde die Expertin dann für das Leben dieser Tiere. Sie beschäftigt sich aber nicht nur mit den Axolotl, sondern sie macht sich dann auch einen Namen mit der Zucht von Insekten, Amphibien und Vögeln. Und ab den 1910er Jahren tritt sie dann in Erscheinung als Kakteen- und Sukkulentenzüchterin. Mhm. Und aus Sicht der Wissenschaftsgeschichte sieht man jetzt bei ihr den Übergang halt total gut zwischen der Naturgeschichte und der modernen Zoologie, die sich da abzeichnet. Also wenn du dich erinnerst, ganz am Anfang des Jahrhunderts arbeitet der Cuvier im Museum für Naturkunde mit den eingelegten Präparaten. Und hier jetzt bei ihr sind es eben sehr ausgefeilte Experimente. Also, und das wird jetzt auch zur wichtigen Referenz für die Zoologie, die als moderne Wissenschaft zu dem Zeitpunkt entsteht. Und bis heute, und ich habe schon gesagt, dass das Axolotl wichtige Labortiere sind, das ist bis heute so, denn in Prag beginnt dann die Geschichte des Axolotl als Versuchstier in der Hormonforschung. Das Thyroxin, das ist so ein Schilddrüsenhormon. Und durch die Gabe dieses Hormons lässt sich beim Axolotl nämlich diese Metamorphose auslösen. Das hat unter anderem der Wilhelm Laufberger in Prag herausgefunden. Und deshalb sind die Axolotl ein wichtiger Teil der Thyroxinforschung. Und da werden Axolotl auch als Lackmuspapier bezeichnet, weil man daran quasi den Tieren die Tests durchführen kann. Mhm. Im sogenannten Axolotl-Versuch werden die dann verwendet, um die Verteilung des Thyroxins im Organismus und die Wirkung zu erforschen. Und damit kann man quasi Schilddrüsenpräparate standardisieren. Und mit 32 Milliarden Basenpaaren ist das Genom des Axolotl 10-mal so groß wie das menschliche Genom. Und es ist das größte Genom, das bisher entschlüsselt wurde. Huh. Und Richard, wenn du jetzt ein Axolotl zu Hause hättest, ja, was du nicht hast, leider. Aber wenn du einen hättest.
Ist das Aquarium auch zu klein dafür? Ja.
Wenn du dich also fragst, ob das Tier, wenn du jetzt also so ein Axolotl zu Hause hast, wo du dich fragst, verwandelt sich mein Tier jetzt, mein Axolotl bald in einen lungenatmenden Querzahnmolch, dann ist es so, das wird vermutlich nicht passieren, weil das Tier wahrscheinlich permanent im Wasser lebt und mit den externen Kiemen atmet. Weil die meisten Axolotl behalten das Aussehen und die Lebensweise des Larvenstadiums und leben so als Dauerlarve. Das wird genannt Neotenie. Das ist eine Besonderheit, die das Axolotl hat, also dass es das ganze Leben als kiemenatmende Larve verbringen kann und trotzdem geschlechtsreif wird. Mhm. Und je älter das Tier wird, desto schwieriger wird es dann auch mit der Metamorphose zum Querzahnmolch. Also das beste Alter ist so ab 6 Monaten und dann wird es langsam immer schwieriger. Eine weitere Besonderheit sollte ich wohl auch noch erwähnen. So ein Axolotl hat die Fähigkeit, Gliedmaßen, Organe und sogar Teile des Gehirns und Herzens wiederherzustellen, wenn was kaputt geht.
Oh.
Genau, und ja, Richard, das war meine Geschichte über...
Moment. Ja. Du sagst es jetzt einfach so. Übrigens kann auch alles Mögliche nachwachsen, ist ein Tier. Das, im Englischen nennt man das burying the lead, ja, bei einem Artikel. Wenn du so eine der wahrscheinlich herausragendsten Eigenschaften von so einem Tier ganz am Schluss noch erwähnst und dann die Geschichte abschließt. Sie können Sachen nachwachsen lassen. Ich meine, wie außergewöhnlich ist das? Warum forscht man nicht da?
Ja, es spielt leider halt für, es hat jetzt für meine historische Geschichte keine Rolle gespielt.
Ja, na, okay, gut. Ich lasse dir dann quasi den Schluss jetzt nochmal machen. Bin einfach so reingefallen, aber es hat mich fast bestürzt, mit was für einer Gleichgültigkeit du da so drüber geredet hast, ja.
Ja, Richard, und das war meine Geschichte über den Axolotl und seinen Weg von einer endemischen Amphibienart aus einem kleinen Gebiet in Mexiko zu einem globalen Labor- und Haustier.
Fantastisch.
Falls du vorhast, jetzt dir einen Axolotl zu holen, also die vertragen sich nicht so gut mit anderen Fischen, die solltest du also rausnehmen.
Aha.
Du brauchst kühles, sauerstoffreiches Süßwasser.
Aha.
Zwischen 12 und 20 Grad.
Oh, das ist wirklich kühl.
Am besten ist hartes Wasser mit einem pH-Wert über 7. Wenn du das machst, dann lebt der Axolotl im Schnitt 15 Jahre.
15 Jahre?
Ganz schön alt, ne?
Ja, sehr alt. Also im Vergleich zu den Tieren, die wir sonst so im Aquarium haben. Wobei ich sagen muss, die vorhin erwähnten Dornaugen, die sind schon recht alt. Ich glaube, die sind schon fast 8 Jahre alt.
Ui.
Ja, also... Sehr gut, eine schöne Geschichte. Und weißt du, an was mich das jetzt erinnert hat die ganze Zeit?
Nee.
An Pokémon.
Aber wieso? Gibt es da Axolotl?
Ja, weil die haben ja auch so Stufen, so Entwicklungsstufen.
Ja, stimmt.
Ja, das sind, im Grunde ist so Axolotl wie so ein Pokémon, der dann irgendwann einmal quasi upgradet, ja, zur nächsten Stufe. Und dann wird er zum Landtier. Zum, wie heißt der? Querzahnmolch?
Querzahnmolch.
Querzahnmolch. Sehr gut. Was anderes, was mir auch eingefallen ist, die Gremlins, weil die sind ja auch eine Art an sich
ja.
Und die verwandeln sich ja auch nur bei ihnen, wenn sie quasi nach Mitternacht mit Wasser in, das oder wenn sie gefüttert werden, glaube ich.
Ja, genau, wenn sie gefüttert werden, glaube ich.
Ja, es geht ein bisschen einfacher hier, die Transformation, als dieses Experiment, wo man dann quasi das Wasser wegnimmt, damit sie dann gezwungen werden, zu Landtieren zu werden. Aber ja, interessant. Ich bin froh, dass ich nie nachgeschaut habe, was es mit dem Axolotl auf sich hat. Weil jetzt hast du es mir erzählen können und jetzt war ich so wirklich sehr viel Neues über ein Tier, das mir wirklich sehr außergewöhnlich ist.
Also mir war tatsächlich nicht bewusst, dass ein Axolotl auch zu einem Landtier noch werden kann, dass der quasi noch im Larvenstadium hängt. Und auch, also was ich halt auch, deshalb wollte ich die Geschichte auch machen, weil es ja davon auch eine interessante Wissenschaftsgeschichte ist, weil es einfach so, der Axolotl steht wirklich so am, ja so an der Schwelle von der Naturgeschichte dann zur modernen Zoologie.
Und interessant auch, dass dann wieder eine Frau dabei ist, die eigentlich keine formale Ausbildung genießen hat können.
Genau, ja genau.
Aber instrumental ist, wenn es dann darum geht, diese, bei den Forschungen am Axolotl und eigentlich die einzige Person ist, die es wirklich schafft, hier mit Resultaten zu glänzen.
Ja, und der Grund ist, warum sie es schafft, ist, dass sie sich halt hinsetzt und wirklich diese Tiere beobachtet. Und der Dumeril, der hat dann einfach die, ja, der hat nicht die Geduld, der setzt sich nicht stundenlang vor das Aquarium, sondern der ist halt so ein Armchair-Typ.
Ja, der wälzt lieber irgendwelche Fachbücher.
Genau.
Denkt sich so, da stimmt was nicht oder so kann das ja gar nicht gehen.
Genau.
Und nicht so empirisch.
Genau.
Wie dann seine Kollegin. Sehr gut.
Ich finde es sehr interessant, dass das Axolotl, du hast es ja auch schon erwähnt, in der Popkultur sehr häufig vorkommt. Und es gibt ja zum Beispiel auch das Axolotl-Protokoll. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nein.
Du kennst das also in der Theorie, weil das auf dem Axolotl-Protokoll basiert der Messenger Signal.
Ach, schau an.
Das ist also das verschlüsselte Kommunikationsprotokoll. Das heißt Axolotl-Protokoll.
Weißt du warum?
Nee, keine Ahnung.
Vielleicht, weil es auch so wandelbar ist.
Wahrscheinlich.
Ja.
Und ich bin mir auch ganz sicher, dass es wahrscheinlich ganze Metal-Alben gibt, die sich um das Axolotl drehen. Die habe ich jetzt nicht recherchiert, aber da gibt es bestimmt auch einiges.
Du, wenn ich was gelernt habe, ja, in den letzten Monaten ist, dass es zu allem ein Metal-Album gibt.
Ja, ja.
Wahrscheinlich gibt es Konzeptalben zu Axolotl bis dort hinaus.
Wahrscheinlich.
Oder zumindest eines. Bin mir sicher, dass uns jemand, weil ich weiß nicht, welche Folge das war, als wir über Metal gesprochen haben. Ich glaube, es war irgendwie im Zusammenhang mit der Light Brigade und dann auch, dass irgendwie einige Folgen, die wir hintereinander gemacht haben, dass es zu allen Metal-Songs gibt und dann habe ich so Dinge behauptet wie, ja, Metal ist immer nur Mittelalter und was weiß ich. Und ich meine, Metal ist ja nicht nur Metal, sondern es ist ja ein riesiges Genre mit 1000 Untergenren und so weiter.
Ja.
Genres, die beschäftigen sich mit allem. Also kann man gut vorstellen, dass es auch irgendwie ein Metal-Genre gibt, das sich nur mit der Geschichte der Biologie beschäftigt.
Wahrscheinlich. Da gibt es ein ganzes Genre.
Das ist ziemlich sicher, ja. Ein Genre kann schnell mal was sein, ja.
Ja.
Das ist halt nur die Frage, wie viele Vertreter oder Vertreterinnen dieses Genres dann auch mal tatsächlich gibt. Aber gründen kannst du es schnell mal.
Sehr schön. Falls du dich fragst, Richard, ob es jemanden gibt, der oder die mir diese Geschichte
geschickt allerdings.
Hat. Ja, und zwar, es gibt ein sehr lesenswertes Buch dazu, nämlich von Christian Reis, das Buch Der Axolotl, ein Labortier im Heimaquarium. Und auf dieses Buch hingewiesen worden bin ich von Margit. Die hat mich auf dieses Buch aufmerksam gemacht. Also vielen Dank, Margit.
Danke, Margit. Gut. Hast du diese Geschichte noch etwas hinzuzufügen?
Na, ich denke, wir können übergehen zum Feedback-Hinweis-Blog.
Gut, wer Feedback geben will zu dieser oder zu anderen Folgen, kann das per E-Mail machen, feedback@geschichte.fm, kann das auf unserer Website machen, da kann man unter jeder Folge kommentieren. Man kann uns auch direkt auf Twitter anschreiben, da ist unser Account-Name geschichte.fm. Auf Facebook sind wir auch zu finden. Auf Spotify findet man uns auch, da kann man uns nur anhören, kein Feedback geben, aber das freut uns natürlich auch, wenn man uns anhört. Und wer uns bewerten will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann das zum Beispiel auf Apple Podcasts machen oder auf panoptikum.io oder grundsätzlich einfach überall, wo Podcasts bewertbar sind.
Wer keine Lust hat, Werbung in diesem Podcast zu hören, hat die Möglichkeit, via Steady sich einen Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da bekommt ihr dann die Folgen ohne Werbung ausgeliefert, auch wie ihr es sonst auch kennt, jeden Mittwochvormittag. Ihr findet das Ganze unter geschichte.fm/steady. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft und uns dabei unterstützt, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Ihr findet alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite und wir haben auch den Link dazu in den Shownotes jeder Folge. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Claudia, Christian, Florian, Mike, Sven, Frederik, Sabine, Lena, Elisabeth, Kai, Stefanie, André, Silas, Franz, Daniel, Jan, Marcel, Jens, Peter, Lisa, Achim, Andreas, Jessica, Malte, Simon, Thomas, Andreas, Johanna, Sebastian, Julia, Oliver, Moritz, Stefanie, Julia, Ramon, Eleonore, Katalin, George, Bastian, Philipp, Ali, Dennis, Torge, Ralf, Robert, Alexandra, Philipp und Christine. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ja gut, Daniel, würde ich sagen, machen wir das, was wir immer machen, am Ende einer Folge.
Ja, gehen wir dem einen das letzte Wort, das immer hat.
Bruno Kreisky.
Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.